Voltage, der E-Mobility-Podcast der Wirtschaftswoche. Mit einem Plug-in-Hybrid habe ich alle Vorteile eines Stromers und Verbrenners, oder? Ist das nicht viel besser als ein reines Elektroauto?
Der Schritt vom herkömmlichen Auto mit Verbrennungsmotor zum Elektroauto ist zugegebenermaßen ein großer und für viele Leute ein zu großer. Die können sich einfach nicht vorstellen, wie sie mit einem Elektroauto in den Urlaub kommen sollen, ob sie zu Hause dann laden können, ob sie das Elektroauto in ein paar Jahren noch verkaufen können oder es vielleicht gar nichts mehr wert ist, weil die Technik sich so schnell entwickelt hat. Und da stellt sich die Frage, ob es nicht viel besser wäre, einen kleinen Schritt zu machen. Also man kauft sich eine Kombination aus Elektroauto und Verbrenner, einen Plug-in-Hybrid. Da kann man dann immer so fahren, wie es gerade passt, mal mit Strom, mal mit Benzin oder Diesel. Das klingt gut, das kann auch gut sein, aber nicht für jeden ist ein Plug-in-Hybrid gut und nicht jeder Plug-in-Hybrid ist gut. Viele sind echte Mogelpackungen. In dieser Folge will ich mal ein bisschen aufdröseln, für wann ein Plug-in-Hybrid eine clevere Idee ist und für wen und wann er eine böse Kostenfalle ist, die auch noch schlecht fürs Klima ist. Ich habe hier vor mir einen Kaufprospekt des BMW X5 xDrive 45e. Das scheint ja ein Auto zu sein, was wirklich alles kann. Ja, das hat 400 PS, ist eine richtige Rennmaschine, trotzdem richtig Platz für die ganze Familie. Und der Verbrauch ist ein Traum, 1,2 bis 1,7 Liter Benzin. Ja, ein Auto, das ungefähr 2,5 Tonnen schwer ist, aber so klimafreundlich wie ein E-Bike. Schon der kleinste Kleinwagen hat ja einen dreimal höheren Verbrauch. Ja, und bei diesen ganzen wundersamen Daten ist man dann auch natürlich gerne bereit, die 77.300 Euro, die der Prospekt hier Minimum aufruft, auch zu bezahlen. Aber Vorsicht, denn was der Prospekt hier ausweist, das scheint nicht nur zu schön, um wahr zu sein. Es ist auch nicht so richtig wahr. Vielleicht ist eher wahr, was meine Kollegen beim Handelsblatt bei einer Testfahrt mit diesem Auto herausgefunden haben. Nämlich, dass der Verbrauch so eher bei 10 Litern liegt, wenn man einigermaßen defensiv fährt. Das ist aber auch, wenn man sich so ein bisschen austobt, schon mal 15 Liter sein können. Also was denn jetzt? 1,2 Liter oder 15 Liter? Wer hat sich da verrechnet? BMW oder meine Handelsblatt-Kollegen? Streng genommen, keiner von beiden. Und die Erklärung dafür hat einen Namen und das heißt Plug-in-Hybrid. Also ein Auto, das über einen elektrischen Antrieb und über einen Verbrennungsmotor verfügt. Und zwar mit einer Plug-in-Funktion, das man also auch in der Steckdose einstecken kann und aufladen. Was das für komplizierte Fahrzeuge sind, die solche merkwürdigen Verbrauchsdaten haben und warum die einen sie als technische Meisterleistung sehen und die andere sie als üble Mogelpackung betrachten, dem wollen wir hier nun mal auf den Grund gehen.
Der Hybridantrieb ist alles andere als neu. Schon vor 125 Jahren baute ein US-Unternehmen ein Hybridauto. Und in folgenden Jahren experimentierten verschiedene Autobauer mit Hybridautos, darunter auch Ferdinand Porsche, der Gründer des Sportwagenherstellers Porsche. Er präsentierte schon im Jahr 1900 ein Elektroauto namens Lona Porsche und zwei Jahre später zeigte er dann eine Kombination von Verbrenner und Elektroantrieb. 1977 baute Toyota eine Reihe von Hybriden und einige Jahre später dann auch Daimler-Benz und Volkswagen. Aber nur Toyota blieb am Ball und entwickelte vor fast 25 Jahren den modernen Hybrid. Diesen Antrieb hat Toyota inzwischen weit über 15 Millionen Mal verkauft und jeder zweite Neuwagen von Toyota ist heute ein Hybrid.
Fangen wir bei den Begrifflichkeiten an. Ein Hybridauto, das ist ein Auto mit zwei Motoren, einem Verbrennungsmotor, der in der Regel der Hauptmotor ist. Er treibt das Auto im Wesentlichen an. Und dann gibt es noch einen zusätzlichen Motor, einen Elektromotor, der diesen Hauptmotor unterstützt. Der kann helfen beim Beschleunigen, zum Beispiel wenn man an der Ampel losfährt, Man kann mit dem aber auch, je nach Auslegung des Fahrzeugs, wenn man langsam fährt, rein elektrisch fahren, dann ist der Verbrennungsmotor ganz abgeschaltet. Das ist ja eine schöne Sache, aber man muss sich zu Recht fragen, wo kommt die Energie dafür her? Die kommt natürlich aus einer Batterie und die wird gespeist während der Fahrt. Das heißt, kann man sich vorstellen, so ein bisschen wie bei einem Fahrrad, an dem ein Dynamo läuft. Hier läuft was mit während der Fahrt, macht Strom, der Strom geht in die Batterie. Das Ganze macht deshalb Sinn, weil man auf diese Art vor allem die Bremsenergie zurückgewinnen kann. Das heißt, wenn das Auto auf die rote Ampel zufährt, kann ich beim Abbremsen diese Bremsenergie in elektrische Energie umwandeln und sie in die Batterie einspeisen. Wenn ich dann wieder anfahre, habe ich die Energie für den Elektromotor, um den Vorgang des Anfahrens zu unterstützen. Und dabei spare ich so viel Energie, dass das Konzept am Ende wirklich Sinn ergibt. Außerdem kann man Hybride so auslegen, dass auch andere Schadstoffe, die beim Verbrennen entstehen und die dann die Luft in den Städten zum Beispiel schlecht machen, reduziert werden. So ist das Hybridauto unterm Strich eigentlich der beste Verbrenner, den wir heute haben. Das hört man in Deutschland nicht so gerne, weil Deutschland sich sehr stark auf sparsame Diesel konzentriert hat und diese Technologie weiterentwickelt hat und die Hybride eher aus Japan kommen, vor allem dort vom Marktführer Toyota. Aber spätestens nach dem Dieselskandal muss man sagen, die Hybride sind eigentlich das bessere Konzept für den Verbrenner.
Dieser Podcast wird präsentiert von Cupra und dem neuen Cupra Born. Einer Automarke entwickelt mit einem herausfordernden Geist, der nicht bereit ist, einfach etablierten Normen zu folgen und die Trägheit der großen Masse für unüberwindbar zu halten. Wir existieren, um Dinge besser zu machen. Immer. Auch in der Welt des vollelektrischen Autofahrens mit dem neuen Cupra Born. 100% elektrisch. A new impulse. For a new generation.
Und was ist nun ein Plug-in-Hybrid? Auch ein Hybrid, aber eben einer, den man auch noch an der Steckdose aufladen kann, der also einen Stecker dafür hat und eine Ladetechnik und eine entsprechend größere Batterie. Wenn ich die volllade, dann kann ich mit dem Plug-in-Hybrid in der Regel um die 30, 40 Kilometer allein rein elektrisch zurücklegen. So betrieben sind diese Plug-in-Hybride dann auch Elektroautos und deswegen zählen sie auch in der Regel zu den Elektroautos. Das heißt, wenn wir eine Statistik veröffentlichen und da sagen, der Absatz der Elektroautos ist so und so stark gestiegen, dann sind da in der Regel auch Plug-in-Hybride mit drin. Diese Plug-in-Hybride erfreuen sich wirklich großer Beliebtheit zurzeit. Das heißt, die Hälfte der Elektroautos, die in Deutschland gerade verkauft werden, sind Pi mal Daumen Plug-in-Hybride. Und viele Menschen sagen, das Konzept überzeugt mich. Ich habe ein Elektroauto und kann trotzdem niemals mit einer leeren Batterie liegen bleiben. Ich habe dann immer noch mal einen vollen Benzin- oder Dieseltank, der mich hunderte Kilometer weit bringt. Wozu brauchen wir dann die ganzen reinen Elektroautos mit all ihren Reichweitenproblemen, wenn wir so ein schönes Konzept haben? Das bringt mich zurück auf den BMW X5 mit Plug-in-Hybridantrieb mit seinen angeblich 1,2 bis 1,7 Litern Verbrauch auf 100 Kilometern. Was um alles in der Welt hat BMW da gemessen, wenn Tests in der Realität ergeben, dass das Auto 10 Liter und mehr braucht? BMW hat hier gar nicht geschummelt, sondern hat das getan, was das Gesetz erlaubt. Bei Plug-in-Hybriden dürfen die Hersteller die Verbrauchsangabe nämlich so rechnen. Sie geben nur den Verbrauch an für die ersten 100 Kilometern und nehmen dabei an, dass auf diesen ersten 100 Kilometern man losfährt mit einer vollgeladenen Batterie. Das heißt, nur die Reststrecke, die dann rechnerisch noch übrig ist, wenn die Batterie leer gefahren ist, also angenommen, die Batterie hat eine Reichweite von 40 Kilometern, dann ist die Reststrecke 60 Kilometer. Nur für diese Reststrecke wird dann der Benzinverbrauch angegeben. Und hier wird der Verbrauch gemessen in einem Normzyklus, der heißt WLTP. Und das ist eine besonders energiesparende Fahrweise, die eigentlich in Realität keiner so macht. Und so kommt man dann auf diesen sensationell niedrigen Wert. Würde man mit voller Batterie losfahren, aber ganz normal fahren, dann käme man schon auf einen Verbrauch von über 5 Litern, hat der ADAC herausgefunden. Fährt man außerdem mit einer leeren Batterie los, was ja in der Realität bei vielen Leuten der Fall ist, weil sie keine Möglichkeit haben oder keine Zeit haben, das Auto aufzuladen, dann landen wir eben nochmal bei deutlich höheren Verbräuchen, die auch dann über 10 Liter sein können. Der ADAC hat in einem Test mal eine ganze Reihe von Plug-in-Hybriden verglichen, hat immer das normale Diesel- oder Benzinermodell genommen und hat es mit dem gleichen Modell, das dann aber einen Plug-in-Hybrid hatte, verglichen und hat hier festgestellt, dass sehr häufig, wie zum Beispiel auch hier im Fall des BMW X5, die Plug-in-Hybride fast immer einen höheren Verbrauch haben. Selbst wenn ich kräftig hier elektrisch lade und versuche, umweltfreundlich unterwegs zu sein, habe ich dann trotzdem noch einen höheren Verbrauch, als wenn ich einfach ein Diesel fahre. Solche Autos landeten dann ganz am Ende dieses Rankings. Es gab auch Autos dann so im Mittelfeld, die schon einen gewissen Vorteil für den Klimaschutz haben. Also wenn man hier kräftig lädt, häufig elektrisch unterwegs ist, dann zeigt sich ein Vorteil zum Beispiel bei einem Plug-in-Hybrid von VW, einem Passat-Variant. Hier war es dann immerhin so, dass wenn man 80% elektrisch unterwegs war, einen Vorteil beim CO2-Ausstoß hatte von 24%, also 24% weniger CO2-Ausstoß durch diese Plug-in-Hybrid-Technik. Und der Gewinner in diesem Ranking war der Volvo XC40, ein SUV. Der hat bei 80% elektrischer Fahrweise immerhin 40% CO2 eingespart. Und auch wenn ich den gar nicht lade, wenn ich den einfach als Verbrenner fahre, hatte ich immer noch ein sparsames Fahrzeug, das besser war als das vergleichbare Modell ohne Plug-in-Hybrid. Es gibt also Plug-in-Hybride, die zumindest ein Stück weit besser sind beim Thema CO2 als klassische Verbrenner, aber so richtig überzeugen können sie an der Stelle eigentlich nicht. Das aber wäre genau die Stelle, wo sie überzeugen müssten, wenn diese Antriebsart eine große Zukunft haben sollte. Denn der Grund, warum es überhaupt Plug-in-Hybride gibt, ist die Klimagesetzgebung. Die Autobauer in Europa und da allen voran eigentlich die deutschen Autobauer, die wollten unbedingt diese Plug-in-Hybride im Programm haben, um damit ihre Klimabilanz zu verbessern. Denn auf dem Papier sind die ja sehr klimafreundlich, haben diese erwähnten extrem niedrigen Verbräuche. Und das, was auf dem Papier steht, ist letztlich das, was der Gesetzgeber verwendet, wenn er den CO2-Ausstoß des jeweiligen Autoherstellers berechnet. Weil sich aber in den letzten Jahren herumgesprochen hat, dass die Plug-in-Hybride das sehr oft nicht einhalten, was sie versprechen, stehen sie politisch ziemlich auf der Abschussliste. Noch werden sie fast so stark gefördert wie Elektroautos, aber bei den meisten Autoherstellern würde ich sagen, geht man davon aus, dass das nicht mehr allzu lange der Fall sein wird. Die Autohersteller reagieren darauf jetzt mit größeren elektrischen Reichweiten. Das heißt, man soll auch 60, 80 oder 100 Kilometer weit fahren können mit den Plug-in-Hybriden, ausschließlich dann mit Elektroantrieb. Die Hersteller hoffen, dass dann die Autos stärker elektrisch genutzt werden, weil es einfacher ist, weil man sie nicht so oft aufladen muss. Aber es ist unklar, ob diese Rechnung aufgeht. Grundsätzlich geht das aber in die richtige Richtung. Man muss einfach dafür sorgen, dass die Plug-in-Hybride, wenn sie schon in so großen Stückzahlen verkauft werden, dann auch mehr elektrisch gefahren werden. Denn ansonsten ergibt dieses Konzept ja überhaupt keinen Sinn. Aber das Ganze hat Grenzen. Man kann an bestimmten technischen Gegebenheiten des Plug-in-Hybriden nicht vorbeikommen. Und diese Nachteile muss man einfach hinnehmen, wie mein Kollege Stefan Hayek aus der Technikredaktion der Wirtschaftswoche sagt.
Ja, das häufigste Problem ist, dass die Hersteller den Elektroantriebsstrang zu klein und zu schwach auslegen im Vergleich zum Verbrennungsmotorstrang, der ja auch noch drin ist. Das führt dazu, dass man den theoretischen Wert, auf den die Batterie eigentlich ausgelegt sein soll, in der Praxis meist nicht schafft. Man geht davon aus, dass die meisten Deutschen so knapp 40 Kilometer am Tag pendeln und das müsste dann auch mit so einer kleinen Batterie machbar sein. Aber da die kleine Batterie einen relativ großen Benziner-SUV antreiben muss und dadurch, dass sie klein ist, auch schnell altert, schafft man das nach ein, zwei Jahren meist nicht mehr, sodass dieses Konzept nicht aufgeht. Besonders drastisch merkt man das im Winter, wenn die kleine Batterie nochmal sehr viel Reichweite einbüßt. Dann kann von den 40 Kilometern rein elektrischem Fahren meist keine Rede sein. Die Politik und die Regulierer haben das gemerkt und drängen darauf, dass die Hersteller größere Batterien mit mehr Reichweite verbauen. Aber das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen.
So, jetzt haben wir aber genug auf den armen Plug-in-Hybriden eingeprügelt. Vielleicht schauen wir auch mal von der anderen Seite auf dieses Antriebskonzept und fragen uns, ob es nicht doch für manche Menschen sinnvoll sein kann und nicht doch auch, wenn auch nur ein kleiner Fortschritt für den Klimaschutz. Dazu muss man erstmal auf die Kosten schauen. Denn es gibt ja eine ganz erhebliche Förderung für die Plug-in-Hybride und die sind sehr wichtig, wenn ich für mich eine Entscheidung treffen muss, ob das Auto für mich überhaupt in Frage kommt. Bis zu einem Netto-Listenpreis von 40.000 Euro gibt es eine Förderung derzeit von 6.750 Euro. Das sind 4.500 vom Bund und 2.250 vom Hersteller. Bei Autos über 40.000 wird immerhin noch mit 5.625 Euro gefördert. Um überhaupt diese Förderung kriegen zu können, müssen die Plug-in-Hybride aber eine Mindestreichweite haben, eine elektrische. Das heißt, rein elektrisch zurzeit mindestens 40 Kilometer weit kommen, ab 2022 dann 60 Kilometer weit und ab 2025 sind 80 Kilometer Mindestreichweite vorgeschrieben. Auch steuerlich sind die Autos nicht unattraktiv, denn sie müssen nur mit 0,5% des Bruttolistenpreises versteuert werden, statt 1% bei Verbrennern. Mit dieser ganzen Förderung können Plug-in-Hybride erstmal finanziell eine ganz gute Wahl sein. Man spart jetzt gegenüber einem Diesel zum Beispiel keine riesigen Summen, aber zumindest der preisliche Nachteil, den ansonsten ein Plug-in-Hybrid hätte, weil er eben von der Herstellung her so teuer ist, der wäre hier erstmal ausgeglichen. Und dann gibt es durchaus Menschen, die unter diesen Voraussetzungen zu einem Plug-in-Hybrid greifen könnten und vielleicht auch sollten. Und welche das sind, habe ich den Elektroauto-Experten des ADAC, Matthias Vogt, gefragt.
Ja, mit dem massiv gewachsenen Angebot an unterschiedlichen Elektroautos, der gestiegenen Reichweite auch und den Schnelllademöglichkeiten gibt es mittlerweile immer weniger Nutzungsprofile, die tatsächlich für einen Plug-in-Hybrid sprechen. Denn inzwischen kommt man mit einem Elektroauto eigentlich relativ problemlos durch den Alltag und oft auch in den Urlaub. Dabei ist der Plug-in-Hybrid halt letztlich ein Kompromiss aus Elektroauto und Verbrenner. Er schleppt dadurch stets Ballast mit sich rum, was natürlich dann oft einen höheren Stromverbrauch gegenüber einem Elektroauto bedeutet. Allerdings ganz klar, der Vorteil durch einen Verbrennungsmotor ist er genauso universell einsetzbar wie ein konventionelles Fahrzeug, kann jederzeit nachgetankt werden und die Reichweiten sind natürlich mit 40 bis 60 Kilometer etwas geringer. Allerdings, ein Plug-in-Hybrid kann für Menschen, die jetzt nur ein Auto im Haushalt haben, doch interessant sein, die zwar gerne elektrisch fahren wollen, aber dann doch auch mal schwierige Einsatzszenarien haben, wie beispielsweise längere Fahrten mit Anhängern. Das ist mit einem Elektroauto dann doch entweder noch gar nicht möglich oder man muss häufige Pausen machen. Zudem gibt es halt auch noch nicht in jedem Fahrzeugsegment eine adäquate Auswahl an reinen Elektrofahrzeugen, weswegen vielleicht doch eher ein Plug-in-Hybrid in Frage kommt. Dann gibt es natürlich auch Menschen, die sich aus dem altbekannten Thema Reichweitenangst heraus nicht trauen, jetzt gleich auf ein Elektroauto umzusteigen und die greifen gerne auch mal zu einem Plug-in-Hybrid. Oft war das aber dann in der Vergangenheit auch schon die Einstiegsdroge, sage ich gerne, in die Elektromobilität. Und das Nachfolgefahrzeug wurde dann rein elektrisch.
Ein Plug-in-Hybrid kann also sinnvoll sein. Aber eines muss man nochmal ganz deutlich sagen. Man muss diese Autos häufig aufladen. Man muss dazu bereit sein und man muss auch dazu in der Lage sein. Wer zu Hause nicht laden kann und am Arbeitsplatz auch nicht und dem auch die Geduld fehlt, ein Elektroauto ständig aufzuladen, für den ist wahrscheinlich ein Plug-in-Hybrid nichts. Wenn dann aber die Möglichkeiten da sind und das Auto entsprechend auch viel elektrisch genutzt wird, dann hat man einige Vorteile. Man ist in der Stadt emissionsfrei unterwegs vielleicht, wenn die Batterie häufig geladen ist. Man kann auch Geld sparen. Der ADAC sagt, es gibt durchaus hier ein Sparpotenzial, das natürlich umso größer wird, je mehr vielleicht die Benzinpreise steigen. Und wir haben einen gewissen Vorteil für den Klimaschutz. Zum einen beim Verbrauch, wenn ich das richtige Modell wähle, das eben entsprechend energieeffizient ist. Und dann gibt es noch einen Klimavorteil, weil das Plug-in-Hybrid-Auto nicht so eine große Antriebsbatterie mit sich herumschleppen muss wie ein reines Elektroauto. Und diese Batterie hat in der Herstellung verursacht die sehr große CO2-Emissionen. Wenn die Batterie entsprechend kleiner ausfällt, habe ich auch hier einen kleineren ökologischen Rucksack. Aber wie es Matthias Vogt vom ADAC gesagt hat, der Anwendungsbereich für die Plug-in-Hybride wird immer kleiner, je besser die reinen Elektroautos werden, je größer dort die Reichweiten werden, umso weniger muss ich mir Sorgen machen, dann mit einer leeren Batterie liegen zu bleiben und umso weniger attraktiv werden dann eigentlich die Plug-in-Hybride. Und es sind diese Fortschritte beim reinen Elektroauto, die auch Daimler schlussendlich dazu bewogen haben, bei den Plug-in-Hybriden umzusteuern. Lange war Daimler ein großer Verfechter dieses Antriebskonzepts und hat immer gesagt, das vereint das Beste aus zwei Welten und der Kunde hat dann keinerlei Einschränkungen. Aber vor ein paar Wochen hat der Entwicklungschef von Daimler gesagt, dass sie jetzt keine weiteren Ressourcen in die Weiterentwicklung von Plug-in-Hybriden mehr stecken wollen, weil sie im Prinzip diese Antriebsart auch dann auslaufen lassen wollen in den kommenden Jahren und auf rein elektrische Fahrzeuge setzen. Das ist ein Trend, den ich bei vielen Autobauern sehe. Sie wollen sich auf eine Antriebstechnik konzentrieren, weil ihnen sonst die Kosten aus dem Ruder laufen. Und bei den ganzen Fortschritten, die das reine Elektroauto im Moment hat, wollen sie dann eben auf andere Konzepte verzichten. Das ist der Plug-in-Hybrid, aber das ist auch das Wasserstoffauto. Da kann man nur sagen, wer partout ein Plug-in-Hybrid haben möchte, sollte wahrscheinlich schnell zuschlagen, denn allzu lange wird es diese Autos nicht mehr geben im Angebot der Hersteller. Das wäre mal meine Prognose. Ich glaube, der Plug-in-Hybrid wird so ein bisschen der Neandertaler der Autowelt. Das wird ein Seitenarm der Evolution, der am Ende eine Sackgasse ist. Das war's für heute mit High Voltage. Ich freue mich, dass Sie dabei waren. Bis nächste Woche. Produziert wurde High Voltage von Anna Hönscheid und Florian Högerle.
Dieser Podcast wurde präsentiert von Cupra und dem neuen Cupra Born. Immer bereit, alle Vorurteile zu hinterfragen und nicht bereit zu akzeptieren, dass vollelektrische Autos rein für die Vernunft gebaut werden. Denn sie wird die Welt nie verändern. Die Leidenschaft schon. Der neue Cupra Born wurde für alle gebaut, die Autos lieben. Schön, kraftvoll, 100% elektrisch. Der neue Cupra Born. Mehr auf cupraofficial.de/born.